Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Seien Sie willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, in der wir gerade Schritt für Schritt durch das alttestamentliche Buch des Propheten Sacharja gehen. Sacharja lebte rund 500 Jahre vor Christi Geburt in einer Zeit, als die Juden aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Sacharja war in der Gefangenschaft geboren worden und gehörte zu den ersten 50.000 Juden, die nach Jerusalem zurückkehrten. Dort in Jerusalem hat Gott angefangen, zu ihm zu sprechen. In 10 Visionen gibt er uns einen Einblick in Gottes Plan für sein Volk. Sacharja macht deutlich, dass Gott sein Volk nie aufgegeben hat und es immer liebt. Ich meine, das hilft uns zu verstehen, wie Gott uns sieht. Dass er uns annimmt, liebt und gebrauchen will, obwohl er uns bestens kennt und weiß, was wir in unserem Leben schon alles verbockt haben. Deshalb sind diese Visionen und Prophetien aus dem Buch Sacharja, wenn man sie sich genau anschaut, eine große Ermutigung auch für uns heute. Das Buch Sacharja gehört zu den sogenannten kleinen Propheten des Alten Testaments. Es ist von der Anordnung her das vorletzte der alttestamentlichen Bücher. Danach kommt nur noch das Buch Maleachi. Sacharja hat gleichzeitig mit dem Propheten Haggai in Israel gewirkt. Beide Propheten ermutigten durch ihre Botschaften die jüdischen Rückkehrer aus dem babylonischen Exil, die damals gerade dabei waren, den Tempel wieder aufzubauen. Während Haggai für uns sehr verständlich und praktisch ausgerichtete Botschaften an das Volk weitergibt, berichtet Sacharja von Visionen, die uns auf den ersten Blick eher unverständlich erscheinen. Wichtig ist, dass wir bei der Beschäftigung mit den 10 Visionen, die Gott dem Propheten Sacharja geschenkt hat, immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier sehr bildhafte, symbolische Anteile des Wortes Gottes vor uns haben. Diese 10 Visionen sollten als eine einzige Botschaft in unterschiedlicher Form gesehen werden. Erst im Gesamtüberblick zeigt sich das ganze Bild und die Botschaft, die hinter den einzelnen Visionen steht. Zusätzlich ist es notwendig, sie mit anderen Bibelstellen in Beziehung zu bringen. Der Apostel Petrus empfiehlt diese Vorgehensweise, indem er in seinem ersten Brief schreibt, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Dahinter steht der Gedanke, dass wir keine Stelle in der Bibel allein für sich deuten sollen, sondern sie immer im Zusammenhang mit der ganzen Heiligen Schrift lesen und verstehen müssen, damit wir den weiten Bogen spannen, der von der Vergangenheit bis hin zur Ewigkeit reicht. In dieser Sendung beschäftigen wir uns nun mit der 5. Vision Sacharjas. Sie handelt vom Hohenpriester Jeschua, der vom Satan verklagt wird. Mit dieser Vision von Sacharja wechselt der Ort des Geschehens, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Lag der Beobachtungspunkt in den vorangehenden Visionen außerhalb der Stadt Jerusalem, vielleicht irgendwo auf einem Hügel, so wechselt er nun mitten in die Stadt, direkt in den Tempelhof. Ging es in den ersten Visionen um die äußere Errettung Israels von seinen Feinden und um die Ausdehnung und materielle Blüte des Landes, so geht es nun um die innere Reinigung des Volkes von Sünde. Ein weiterer Unterschied zu den vorherigen Visionen ist zum Beispiel auch, dass Sacharja hier keine Fragen stellt. Das ist diesmal nicht nötig, denn es scheint völlig klar zu sein, wer die handelnden Personen sind und was ihre Handlungen bedeuten. Es scheinen keine Erklärungen dafür nötig zu sein. 4 verschiedene Personen kommen in der folgenden Vision vor. Zum einen der damalige Hohepriester Jeschua, der Sohn Jozadaks. Er hatte gemeinsam mit dem Statthalter Serubbabel die Juden von Babylon zurück nach Jerusalem geführt und trug die geistliche Verantwortung für das Volk. Eine wichtige Rolle spielt in dieser Vision auch der Engel des Herrn, mit dem Jesus Christus selbst gemeint ist. Schon in der ersten Vision, in Sacharja 1, in den Versen 11 und 12, wurde er uns vorgestellt. Dann kommt Satan als Person vor. Er ist der Ankläger. Und außerdem noch ein wartender Engel. Lesen wir nun, was Sachaja gesehen hat, und beginnen mit Kapitel 3, Vers 1. Und Gott ließ mich sehen den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Hier handelt es sich um den Jeschua, der in Jerusalem als Hoherpriester den Rückkehrern aus der Verbannung in Babylon diente. Dieser Name bedeutet Gott rettet und wird im griechischen Neuen Testament mit Jesus übersetzt. Als ein Engel viel später Josef, dem Verlobten von Maria, die Ankunft von Jesus ankündigt, gebraucht er diesen Namen. Im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen wir, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jeschua ist also besonders passend für einen Hohenpriester, der in seiner Person dem Volk vorleben sollte, was Gottes Absicht mit seinem Volk war, nämlich ein heiliges, priesterliches Volk zu sein. Von Jeschua wird in unserem Bibeltext gesagt, dass er vor dem Engel des Herrn stand. Die Tatsache, dass Jeschua nicht allein vor dem Engel des Herrn steht, sondern auch der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen, das macht deutlich, dass es hier um eine Gerichtsszene geht. Stellen wir uns also einen Gerichtssaal vor mit einem Richter, einem Angeklagten und einem Kläger. Es ist offensichtlich, dass der Prophet Sachaja in seiner Vision nicht nur den Hohenpriester Jeschua sah, sondern auch den Satan. Das bedeutet, dass Satan eine Person und Realität ist. In unserer heutigen Kultur scheint es ein neues Interesse an Satan zu geben. Im Vokabular vieler sogenannter Christen ist er jedoch vielfach nicht mehr zu finden. Sie haben ihn quasi vergessen, beziehungsweise erwähnen ihn nicht mehr. Doch in der Gesellschaft scheint ein neues Interesse am Übernatürlichen zu wachsen, am Okkulten und Dämonischen. Leider jedoch nicht an Jesus Christus. Die Bibel spricht vom Bösen als einer Person, genauso wie Gott eine Person ist. Das Gute ist Gott und Gott ist gut. Und Gott offenbart sich in der Person von Jesus Christus, der seine Antwort auf die Probleme und Krankheiten dieser Welt ist. Doch der Teufel hat die Absicht, dem Guten zu widerstehen. Wenn wir lesen, dass der Satan an der Seite von Jeschua steht, könnte man meinen, dass er zu seiner Unterstützung anwesend ist. Doch das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, er will ihn anklagen und angreifen. Und das ist typisch dafür, wie der Satan wirkt. Die Bibel sagt, dass wir einen Anwalt beim Vater im Himmel haben, nämlich Jesus Christus. Das ist auch nötig, denn der Teufel, der sich an unsere Seite stellt, hat die ständige Absicht, uns anzuklagen. In der Offenbarung, Kapitel 12, wird er genannt, der Verkläger unserer Brüder und Schwestern, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Ich bin sicher, dass er heute vor Gott schon eine Anklage gegen mich formuliert hat. Vermutlich an jedem Tag, seit ich ein Kind Gottes bin. Als ich als junger Mann in einer Bank arbeitete, habe ich jede Sünde begangen, die ich mir damals vorstellen konnte. Ich vermute, damals hätte sich niemand auch nur träumen lassen, dass ich einmal Pastor und Prediger werden würde. Doch nachdem Gott mich gerettet hatte, berief er mich in seinen Dienst. Ich kündigte meine Arbeitsstelle. Ich wünschte, sie könnten den einen oder anderen treffen, der damals fast verächtlich sagte: Was, dieser Kerl will Pastor werden? Ich vermute, in der unsichtbaren Welt hatte der Satan damals jede Menge zu tun, um mich bei Gott anzuklagen. Wahrscheinlich sagte er, Gott, das ist kein guter Gedanke, dass du ihn in deinen Dienst berufst. Das ist die letzte Person, die du berufen solltest. Er wird dich gewiss auf ganzer Linie enttäuschen. Vielleicht ganz ähnlich hat Satan auch den Hohenpriester Jeschua angeklagt und bei Gott angeschwärzt. Möglicherweise hat er Gott gefragt, wie kannst du diesen Mann nur gebrauchen, so unrein, wie er sich verhält? Genauso ist Satan auch der Ankläger des Volkes Gottes. Doch Gottes Kinder haben immer noch einen Verteidiger vor dem himmlischen Vater. Deshalb schreibt Johannes im Neuen Testament in seinem ersten Brief: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. In Zacharias Vision steht der Engel des Herrn vor Jeschua und widersteht dem Satan. In Vers 2 unseres Bibeltextes wird berichtet: Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Der Herr schelte dich. Das klingt für mein Verständnis fast noch harmlos. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn viel stärker zurechtweist. Doch Gott geht offensichtlich selbst mit dem Satan in gewisser Weise respektvoll um, obwohl er sich immer wieder gegen Gott wendet. Ja, das ist Sünde. Die Sünde ist, nur auf sich zu achten, wie es in Jesaja 53 heißt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Alle Sünden, wie Mord, Diebstahl, Lüge, Ehebruch, lassen sich diesem Weg, der hier als eigener Weg bezeichnet wird, zuordnen. Das genau ist das Problem der Menschheit. Jeder geht seinen eigenen Weg und nicht Gottes Weg. Wir sind alle verirrt wie Schafe. Zurück zu Zacharia 3, Vers 2. Die Aussage, dass Gott Jerusalem erwählt hat, zeigt, dass Gott den Satan nicht wegen Jeschua tadelt, sondern wegen Jerusalem, der Stadt seines Volkes Israel. Die Frage, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Diese Frage erinnert daran, dass man dachte, dass Jerusalem nie wieder aufgebaut werden würde, nachdem Nebukadnezar die Stadt zerstört hatte. Denn sie lag für über 70 Jahre unter Staub und Asche. Doch dann, mitten in den Trümmern, wurde die Stadt wieder aufgebaut. Eben wie ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist. John Wesley, der englische Erweckungsprediger und einer der Begründer der methodistischen Bewegung, hat sich selbst einmal als Brandscheid bezeichnet. Ich denke, dass manche von uns sich manchmal auch so sehen. Wenn ich auf mein Leben schaue, wirkt es jedenfalls wie ein Zufall, dass ich Gott begegnet bin und ihn kennengelernt habe. Es schien so unwahrscheinlich zu sein, dass Gott mich jemals erreichen würde. Doch genau das ist passiert. Und ich weiß, dass es kein Zufall war. Und das gilt für jeden, der von Gott berührt und angezogen wird und mit ihm in Kontakt kommt. Er oder sie ist wie ein dem Feuer entrissenes Stück Holz. Vom Hohenpriester Jeschua wird in Vers 3 unseres Bibeltextes weiter gesagt: Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Diese Vision von Jeschua geht nach meiner Überzeugung weit über die Person selbst hinaus. Sie gibt eine Antwort auf eine wirklich schwierige Frage. Wir haben bisher festgestellt, dass Gott sein Volk ins Land zurückgebracht und versprochen hat, unter ihm zu wohnen. Er wird Israel vollständig wiederherstellen. Doch das ist bisher noch nicht ganz geschehen, auch wenn Gott es verheißen hat. Er hat versprochen, das Volk im eigenen Land zu segnen. Doch wie kann er es tun, wenn das Volk noch innerlich weit weg ist von ihm? Dieselbe Frage stellt sich auch für uns heute. Wir können keine heilige Nation sein, solange wir, die wir Sünder sind, darin leben. Der Theologe Merrill Unger formuliert in seinem Kommentar zum Buch Zacharia das Problem folgendermaßen: In den bisherigen Visionen Zacharias wird die unbeschreibliche Gnade Gottes gegenüber seinem Volk sichtbar, indem er sowohl die Feinde Israels richtet, als auch ihnen hilft, das Land wiederherzustellen. Doch eine brennende Frage bleibt: Wie kann ein unendlich heiliger Gott seine Pläne mit einem sündigen und besudelten Volk vollenden? Wie passen Gottes Gnadenerweise zu seiner Gerechtigkeit? Die Antwort darauf finden wir in Zacharias fünfter Vision. Der Hohepriester Jeschua steht hier als Vertreter seines Volkes. Doch er steht hier in einem sehr schmutzigen, unreinen Gewand. Als Gott Mose die Anweisungen für die Priester gab, forderte er von ihnen, dass sie absolut reine Kleidung tragen sollten. Andernfalls durften sie keinen Dienst in der Stiftshütte oder im Tempel verrichten. Doch hier steht Jeschua in unreinen Kleidern. Er steht stellvertretend für das Volk Israel, das sich durch seine Taten und seine Einstellung an Gott versündigt hatte. Natürlich war Jeschua nicht vollkommen. Obwohl er als hoher Priester tätig war, war er schmutzig und befleckt. Deshalb sollte er am großen Versöhnungstag, wie es im dritten Buch Mose Kapitel 23 gefordert wird, stellvertretend für die ganze Nation vor Gott treten und in das Allerheiligste hineingehen. Auf ganz ähnliche Weise ist Jesus Christus für uns heute der hohe Priester vor Gott. Er vertritt die christliche Gemeinde vor Gott, also auch sie und mich. Diese Vision von Sacharja ist deshalb eine Hilfe, alle anderen Visionen besser einzuordnen. Der Theologe Herbert C. Leupold schreibt in seinem Kommentar zum Buch Sacharja zur Rolle des Hohenpriesters: Der Hohepriester steht für Israel und ahmt in seinem Amt Israel nach. Stellvertretend für die Nation betet er. Stellvertretend betritt er das Allerheiligste. Er trägt für das Volk die Sünde vor Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Vision nicht nur auf Jeschua, den Hohenpriester, begrenzen. Wir müssen schlussfolgern, dass sein Zustand Israels Situation widerspiegelt, dass sein Aussehen ihre Einstellung wiedergibt. Aber auch, dass die Worte der Ermutigung und Vergewisserung, die Jeschua hört, auch ihnen gelten. Liebe Hörer, das ist eine gute und wichtige Beobachtung, die ich teile. Jeschua ist sozusagen ein Symbol, ein Typus, ein Repräsentant. Gott hat ihn erwählt, wie er das Volk Israel erwählt hat. Der hohe Priester sollte mit fein gewebten, weißen Unterkleidern bekleidet sein, und darüber trug er ein wunderschönes, herrliches Gewand. Deshalb zeigt diese Vision vom Hohenpriester Jeschua, wie Gott sich den Zustand des Volkes eigentlich wünschte. Sie sollten rein und heilig vor ihm sein. Sie waren jedoch unrein, gekleidet in schmutzigen Kleidern. Das Wort, das hier im hebräischen Bibeltext gebraucht wird, kann sogar bedeuten, dass menschliche Exkremente an ihnen klebten. Er war also nicht nur schmutzig, sondern roch sich ja auch entsprechend. So wirkt die Sünde des Menschen und die Sünde des Volkes auf Gott. Wie kann es in solch einem Zustand erlöst werden? Ein Mann rief mich eines Tages an und stellte mir eine alte Frage, die mir schon unzählige Menschen im Lauf der Jahre gestellt haben. Kann es sein, dass ich eine unvergebbare Sünde begangen habe? Und meine Antwort lautete immer: Nein, haben Sie nicht. Jesus ist für alle Sünden gestorben, gleichgültig, was wir getan haben. Sie können jederzeit zu ihm kommen und ihm ihre Sünden bekennen und auf ihn als ihrem Erlöser vertrauen. Sobald sie das tun, vergibt er ihnen alles. Denn Paulus schreibt in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Liebe Hörer, davon bin ich zutiefst überzeugt. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Dies gilt damals genauso wie heute. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einmal den Apostel Paulus zitieren. Er schreibt in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Auch für Sie gilt, egal wie es Ihnen geht, wie Sie sich gerade fühlen, wie Ihre Vergangenheit aussieht und womit Sie sich gerade herumschleppen, Gott lädt Sie ein, so wie Sie sind, in seine Gegenwart. Er will reinigen, heilen, wiederherstellen, segnen und wieder befähigen. Das ist Ihre und auch meine Hoffnung für unser Leben, aber auch für den heutigen Tag. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.